Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge soll es nochmal um das Thema Vulvakarzinom gehen. Als Vulva bezeichnet man die weibliche Scham. Ein Vulvakarzinom ist eine bösartige Tumorerkrankung der äußeren Geschlechtsorgane der Frau und mit 3500 Neuerkrankungen in Deutschland zwar lange nicht so häufig wie zum Beispiel Brustkrebs, aber ich empfinde diese Zahl doch als sehr hoch. In dieser Folge spreche ich mit Silke, die mit 45 Jahren eine solche Diagnose erhalten hat. Liebe Silke, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo.
Silke, woran hast du denn erkannt, dass mit deinem Körper etwas nicht stimmt? Also gab es irgendwann den Zeitpunkt, wo du dachtest, jetzt muss ich doch mal einen Arzt aufsuchen?
Ja, den gab es, aber ich habe bei weitem nicht gedacht, dass es so eine Erkrankung ist. Im Nachhinein weiß ich, dass das klassische Symptome waren oder auch sein können für ein Vulvakarzinom. Ich habe sowohl eine Hautveränderung gespürt, als auch hatte ich einen starken Juckreiz und habe das bereits über zweieinhalb Jahre vor der Diagnosestellung auch bei meiner Gynäkologin angesprochen.
So lang ging das, das ist ja unglaublich, aber ich glaube, also das ist zumindest meine Erfahrung, was ich bisher gehört habe, viele Frauenärzte gehen ja natürlich erstmal von was ganz anderem aus, weil ja die Krebserkrankung ja eben doch relativ selten ist und wenn du sagst, du warst 45 Jahre alt, dann sind ja vielleicht bei dir dann auch schon irgendwie die Wechseljahre ins Spiel gebracht worden, oder?
In dem Fall tatsächlich nicht, also das war nichts, wo ich dran gedacht habe. Und auch nichts, was die Gynäkologin angesprochen hat, sondern ja, erstmal wurden Cremes versucht, es wurde von anderen Ursachen ausgegangen, wie einer Pilzinfektion zum Beispiel, als Erklärung für diesen starken Juckreiz. Und sie hat dann irgendwann, nachdem ich das mehrmals gesagt habe, bei den regelmäßigen Untersuchungen, zu denen ich gegangen bin, hat sie eine Probe entnommen, aber nur eine Knipsbiopsie von dieser. Ja, das war wie so ein kleines Pickelchen, was ich da fühlen konnte. Und die hat sie eingeschickt.
Und dieses kleine Pickelchen, was du da fühlen konntest, das hattest du schon über einen längeren Zeitraum oder ist das dann erst entstanden?
Ja, das würde ich sagen, habe ich so 2,5 Jahre, bevor dann ich in die Dysplasie-Sprechstunde überwiesen wurde, habe ich dieses Pickelchen wahrgenommen. Okay. Und dann ist, wie gesagt, diese Knipsbiopsie gemacht worden, aber oberflächlich und von diesem Pickelchen und der Befund war aber unauffällig, also ein, sowas wie ein unauffälliger Hautpolyp. Mhm. Und der Juckreiz ist eben mit Salben behandelt worden und da ist ja zunächst von einer Pilzinfektion ausgegangen worden oder andere gynäkologische Infektionen. Genau, und dann habe ich verschiedene Salben ausprobiert, aber es ist nicht besser geworden.
Ist es schlimmer geworden?
Ich würde schon sagen, dass es schlimmer geworden ist, ja. Mhm. So schlimm, dass ich dann im Mai 2022 wieder bei der Gynäkologin war und gesagt habe, dass diese Stelle mich immer noch sehr ärgert. So habe ich das ausgedrückt.
Mhm. Und hat dir das aber auch wehgetan?
Nein, das hat nicht wehgetan, tatsächlich. Es war nur ein starker Juckreiz und auf diese Stelle begrenzt.
Mhm. Okay.
Und dann hat sie eben das wieder untersucht und hat mich dann im Mai 2022 zur Dysplasie-Sprechstunde überwiesen.
Mhm. Wie ging das weiter, nachdem du dort warst?
Ich war dann, es dauert ein bisschen, bis man dann da einen Termin bekommt. Ich war im Sommer 2022 dann in der Dysplasie-Sprechstunde und habe mir ehrlicherweise da auch noch keine Gedanken gemacht, was das denn sein könnte. Ich bin da sehr naiv dran gegangen vielleicht und war dann in der Dysplasie-Sprechstunde, hatte da eine sehr aufmerksame Ärztin und sehr ja, empathisch auch und einfühlsam. Und die hat dann eben gesagt, was sie für Untersuchungen machen wird und hat mich aufgeklärt im Vorfeld und hat dann eine Untersuchung gemacht mit Essigsäure. Da wird der Bereich abgetupft und die haben eben das Kolposkop. Das ist eine hochauflösende Kamera und damit werden dann die Bereiche untersucht, so dass ich das auch sehen konnte. Also es war eine gynäkologische Untersuchung und sie konnte mir dann auf dem Monitor eben auch zeigen, was sie da untersucht, hat das alles begleitet auch und ja, verbal begleitet, mir gesagt, was sie da macht. Und bei diesem Essigtest ist eben eine weiße Verfärbung aufgetreten. Dann hat sie mir gesagt, dass sie von dieser Stelle eine Biopsie entnehmen wird. Also diese weiße Verfärbung war auch da, wo ich den Juckreiz gespürt habe, etwas neben diesem Pickelchen, neben der Hautveränderung. Und dann ist da eine Biopsie durchgeführt worden.
Hat das wehgetan?
Ja, ehrlicherweise ja. Also die Biopsie selber habe ich nicht gemerkt, aber es wird eben per Spritze örtlich betäubt und das war sehr unangenehm.
Ach, das kann ich mir vorstellen. Diese Essigsäureuntersuchung, da habe ich auch schon mal gehört, dass das irgendwie mit starken Schmerzen verbunden ist. War das bei dir auch so oder hat das gebrannt?
Das war leicht unangenehm, aber jetzt nicht so, also ich fand es nicht schmerzhaft.
Okay.
Aber die örtliche Betäubung eben, also diese Betäubungsspritze, das war sehr unangenehm.
Deine Ärztin hat also gestanzt, hat eine Gewebeprobe entnommen. Wie ging das dann weiter? Bist du dann erstmal wieder nach Hause entlassen worden und solltest dann, weiß ich nicht, vielleicht eine Woche später nochmal anrufen oder wie war das?
Ich bin dann entlassen worden. Also es ist eine ambulante Untersuchung und auch die Biopsie wurde ambulant durchgeführt. Und sie hat mir dann gesagt, dass der Befund circa 10 Tage später bei meiner Gynäkologin sein wird und ich dann da anrufen soll. Also die Mitteilung des Befundes erfolgt immer über die behandelnde Gynäkologin.
Okay.
Ja, und ich bin dann nach Hause gegangen nach der Untersuchung und habe eigentlich dann erst so ein bisschen mich damit auseinandergesetzt, was bedeutet denn diese Untersuchung, die gerade gemacht haben und ja, was kann das sein, wenn da bei dem Essigtest eine weißliche Verfärbung auftritt? Ich hatte mich vorher tatsächlich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt, weil mir auch gar nicht bewusst war, dass es auch in diesem Bereich Krebserkrankungen geben kann. Was natürlich in irgendeiner Form auch naiv ist, aber es gibt auch sehr wenig Aufklärung darüber. Ja.
Hat deine Ärztin, also als du da zu dieser Dysplasie-Sprechstunde warst, schon irgendwelche Gedanken geäußert oder war sie da ganz sachlich und also hat keine Vermutung irgendwie ausgesprochen?
Sie hat keine konkrete Vermutung ausgesprochen und war eigentlich eher optimistisch, dass das nicht sei.
Okay. Dann hast du ja sicherlich 10 Tage später bei deiner Frauenärztin nachgefragt.
Ja.
Wie war das?
Ja. Nachdem ich dann mich doch ein bisschen damit auseinandergesetzt hatte, was das denn jetzt bedeuten kann, dann fing auch das Kopfkino an und ich wurde natürlich doch ein bisschen nervös, was da jetzt bei rauskommt. Und dann habe ich eine Woche später bei meiner Gynäkologin angerufen und da hatte ich die Arzthelferin am Telefon, die mir gesagt hat, der Befund wäre schon da und es wäre unauffällig.
Okay.
Und die Ärztin in der Dysplasie-Sprechstunde hatte mir aber auch gesagt, dass sie dann einige Zeit nachdem der Befund da ist, auch nochmal eine Behandlungsempfehlung schicken wird. Und dann war ich ungefähr 4 Wochen später in der Nähe meiner Gynäkologin und dann fiel mir das wieder ein und ich habe gedacht, ach, dann gehe ich mal eben rein und frage, ob diese Behandlungsempfehlung denn auch da ist. Und das habe ich gemacht und die Arzthelferin hat dann gesagt, sie muss kurz mit der Ärztin sprechen. Und dann kam die Arzthelferin wieder, hat mich ein bisschen zur Seite genommen, also in so einen Gang, ein bisschen vom Empfang weg. Und hat mir gesagt, ja, das war eine Krebsvorstufe, aber die ist ja jetzt entfernt worden. Und dann habe ich gesagt, ja, aber man hat mir gesagt, der Befund wäre unauffällig gewesen. Nein, das wäre doch eine Krebsvorstufe, aber ich müsste jetzt nur alle 6 Monate zur Kontrolle. Und naiv, wie ich bei dem Thema war. Ich halte mich sonst eigentlich nicht für so naiv, aber bei diesem Thema war das anscheinend so. Habe ich dann gedacht, okay, mit der Biopsie ist da was entfernt worden. Mhm. Und dann hat die Arzthelferin mir einen Termin gegeben für November 2022, weil das war dann 6 Monate nach meinem letzten Gynäkologentermin.
Okay, ich bin gerade ein bisschen überrascht, weil die Arzthelferin zu dir sagte, unauffällig, und dann ist es doch eine Krebsvorstufe. Also das ist ja unglaublich.
Genau. Ich kann ehrlicherweise nicht rückverfolgen, oder ich konnte nicht rückverfolgen, warum man mir am Anfang am Telefon gesagt hat, das wäre unauffällig, und mir dann später mitgeteilt hat, das wäre eine Krebsvorstufe. Aber das war ja eben noch nicht alles, sondern man hat mir ja dann im August nur mitgeteilt, ich müsse alle 6 Monate zur Kontrolle kommen, zu meiner Gynäkologin. Und dann war ich im November bei der Ärztin, und das Erste, was sie gesagt hat, war, ja, ist das denn gut verheilt, da wo das entfernt und gelasert wurde?
Was?
Mhm. Und dann ist mir erstmal schlecht geworden, und ich habe gesagt, da ist nichts entfernt und gelasert worden. Und dann wurde die Ärztin ein bisschen nervös und hat dann in ihrem Computer nachgeguckt und hat dann gesagt, ja, aber hier steht doch, dass das eine Krebsvorstufe war, mit der Empfehlung, 10 Tage nach Befunderhebung zum Entfernen und Lasern vorstellig zu werden.
Um Gottes Willen.
Mhm. Und dann hat die Ärztin mir gesagt, also da war ich noch im Untersuchungszimmer, aber noch nicht auf dem Untersuchungsstuhl, auf dem gynäkologischen Stuhl. Und dann hat die Ärztin mir gesagt, ja, jetzt ist ja kurz vor Weihnachten, dann reicht das auch, wenn Sie nach Weihnachten hingehen. Und dann habe ich gesagt, nein, das reicht mir nicht, ich möchte das jetzt abgeklärt haben. Also ich war erstmal auch schockiert, perplex, weil man mir das gar nicht so mitgeteilt hatte. Und dann hat die Ärztin mich aber untersucht und hat dann gesagt, die Stelle sieht für Sie verändert aus, ich sollte doch bitte schon vor Weihnachten in die Dysplasie-Sprechstunde gehen. Dann hat man mir diesen Befund ausgedruckt. Da habe ich das erste Mal gelesen, dass es eine WIN3 war, also eine Krebsvorstufe, die man da im Juli bereits festgestellt hatte. Aber das hat mir eben in dieser Form keiner mitgeteilt. Und weil es schon nachmittags war, es war gerade kurz nach 16 Uhr, habe ich auch in der Dysplasie-Sprechstunde niemanden mehr erreichen können und bin dann quasi mit diesem Befund und dem Wissen, das muss jetzt gelasert werden oder entfernt werden, das ist eine Krebsvorstufe, ja, quasi bei meiner Ärztin rausgegangen.
Das ist ja unglaublich.
Ja.
Das heißt, die Arzthelferin hat aus Versehen in die falsche Akte geschaut, oder hast
ich
du das,
weiß es nicht.
Hast du das angesprochen?
Ja, ich habe das direkt an dem Tag natürlich angesprochen, dass mir das so nicht mitgeteilt wurde. Die Ärztin hatte dann auch nochmal nachgeschaut, das war ja im Sommer 2022, und sie war da zu der Zeit nicht im Dienst. Das ist eine Gemeinschaftspraxis. Die Kollegin hatte den Befund unterzeichnet, aber mir das mitzuteilen hatte man aus irgendeinem Grund versäumt.
Boah, fällt mir gar nichts mehr zu ein.
Ja.
Wie ging das weiter?
Mir ist da lange auch nichts zu eingefallen und auch nichts Gutes zu eingefallen. Und dann konnte ich glücklicherweise Freitagmorgen jemanden erreichen bei der Dysplasie-Sprechstunde, also auch die Ärztin erreichen. Da war ich natürlich dann schon relativ nervös und habe die Ärztin erreichen können, die auch die Biopsie durchgeführt hat. Die hat dann gesagt, dass ihr das aufgefallen war, dass ich nicht zur Behandlung wiedergekommen bin. Aber die Patientinnen haben freie Arztwahl. Die machen das immer über den behandelnden Gynäkologen oder die Gynäkologin. Und ich hätte ja auch in ein anderes Krankenhaus gehen können. Und die Ärztin war aber sehr nett und sehr aufmerksam und hat mir dann die Möglichkeit gegeben, montags morgens direkt um 8 Uhr dahin zu kommen zur weiteren Untersuchung und um zu besprechen, wie wir weiter vorgehen.
Das heißt, du hast ja wahrscheinlich ein sehr emotionales Wochenende wahrscheinlich hinter dir gehabt, dann, als du Montag früh dahin gegangen bist.
Ja, ich war schon nervös, aber ich habe immer noch gedacht, okay, das ist eine Krebsvorstufe, das kann man behandeln. Ich war dann Montagmorgen in der Dysplasie-Sprechstunde und die Ärztin hat mich dann untersucht. Ich fand die Ärztin wieder sehr empathisch und die ist sehr auf meine Ängste auch eingegangen. und hat mich untersucht und hat dann einen Termin mit mir vereinbart, wo diese Stelle gelasert werden sollte. Und hat auch mit mir vereinbart, sie entnehmen nochmal eine Biopsie von der Stelle. Aber weil das eben so unangenehm ist, wurde die weitere Biopsie entnommen bei dem Termin, als ich unter Vollnarkose gelasert wurde.
Hat das lange gedauert dann, bis du da diesen Termin bekommen hast zum Lasern?
Nein. Ich war montags morgens da und ich durfte Freitag wiederkommen zum Lasern.
Das heißt, die haben also dieses Lasern unter Vollnarkose gemacht und haben auch da erst nochmal, während sie quasi schon die Stelle behandelt haben, vorher nochmal was entnommen, um nochmal zu prüfen, was es ist.
Genau. Hm. Das war so besprochen und das hatte die Ärztin mir angeboten, damit eben nicht vorab, weil eben diese Biopsie auch sehr unangenehm ist mit dieser örtlichen Betäubung, ja, nochmal diese Schmerzen sind. Und dann hat sie angeboten, dass das in einem Termin gemacht wird, wo ich sowieso unter Vollnarkose bin, weil diese Stelle sehr ungünstig lag, direkt neben der Klitoris.
Ach Gott, du Ärmste.
Hat man mir eben gesagt, sie würden das lasern, weil dann die Klitoris nicht entfernt werden muss. Genau. Und da bin ich ja davon ausgegangen, okay, es ist eine Krebsvorstufe, die wird jetzt gelasert und dann ist das Thema damit erledigt.
Und das war auch ambulant am Freitag, wo du da hingegangen bist?
Ja, genau. Das Lasern wurde auch ambulant durchgeführt. Ich musste morgens ins Krankenhaus. Es gab natürlich, da waren ja die Corona-Bestimmungen noch ein bisschen anders. Und ja, es gab Vorgaben und es gab natürlich Voruntersuchungen. Also ich musste zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch einen Corona-Test vorlegen von einer offiziellen Teststelle und ja, Blutabnahmen und diese ganzen Sachen, die vorher laufen müssen, Besprechungen mit dem Anästhesisten, auch bei einer ambulanten OP, weil die ja unter Vollnarkose durchgeführt wurde. Genau, und dann bin ich Freitagmorgens dann ins Krankenhaus gegangen für diese ambulante OP.
Okay, wie ging das weiter?
Ja, ich bin dann Freitagnachmittag entlassen worden. Die Ärztin hat noch mal mit mir gesprochen, nachdem ich aus der Narkose aufgewacht war, hat mir gesagt, dass die OP gut verlaufen ist und das soweit gut durchgeführt werden konnte. Hat nochmal mit mir besprochen, welche Maßnahmen ich jetzt ergreifen muss, wie ich die Wunde versorgen muss, weil das natürlich trotzdem eine Wunde ist durch das Lasern. Ja, dann hat sie mir mitgeteilt, dass wenn ja der Befund da ist, dass mir der dann eben mitgeteilt wird.
Also dann nicht über deine Gynäkologin, sondern über die Ärztin, die dich behandelt hat.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich bin ja davon ausgegangen, damit war das erledigt.
Ja.
Und dann war ich krankgeschrieben nach dieser ambulanten OP, weil das ja trotzdem auch ein Eingriff ist und auch eine Stelle, die durchaus schmerzhaft ist. Ja. Ich ja auch nicht gut sitzen konnte und gut laufen konnte. Und dann habe ich Dienstagmorgen einen Anruf bekommen, also 4 Tage später. Und die Ärztin konnte mich aber nicht persönlich erreichen und hat mir dann auf die Mailbox gesprochen, dass ich nochmal vorstellig werden muss und dass ich mich bitte zurückmelden soll. Und damit war klar, wenn ich mich nochmal vorstellen muss, warum das der Fall ist. Also dann war mir sofort klar, obwohl sie das nicht ausgesprochen hat.
Das war dir klar.
Dass es keine Krebsvorstufe mehr ist, sondern dass es ein Krebsbefund ist.
Um Gottes Willen. Der auch vor allem sicherlich hätte vermieden werden können, wenn du direkt die richtige Information bekommen hättest von deiner Frauenärztin im Mai, oder?
Das ist die große Frage, die sich, glaube ich, nicht mehr aufklären lässt. Ja. Also das ist was, was immer mitschwingt. Wäre das im Sommer vermeidbar gewesen, wenn man mir direkt mitgeteilt hätte, das muss gelasert werden, weil es eine Krebsvorstufe ist.
Das heißt, du bist dann nochmal hingegangen zu dieser, sagt man das? Ist das auch eine gynäkologische Praxis?
Dysplasie-Sprechstunde. Bei uns ist das im Krankenhaus tatsächlich.
Ah, okay.
Also da gibt es ein ambulantes Sprechstundenzentrum und da gibt es auch die Dysplasie-Sprechstunde.
Ich habe auch ehrlich gesagt davon noch gar nichts gehört, bevor ich mich im Podcast hier mit Unterleibskrebserkrankungen bei Frauen beschäftigt habe. Also ich wüsste jetzt nicht mal auf Anhieb, wo das bei uns hier in der Stadt sein sollte. Also das ist tatsächlich ja ein Thema, damit beschäftigt man sich gar nicht, ne, wenn man nicht da drin steckt.
Nein.
Du bist also zu dieser Ärztin nochmal hingegangen und sie hat dir dann sicherlich auch den Befund der letzten Biopsie mitgeteilt. Wie war das?
Ja, ich bin tatsächlich nicht zu der Ärztin oder ich konnte nicht zu der Ärztin gehen, weil die dann nicht da war. Habe aber sofort, also dienstags hatte ich den Anruf und mittwochs habe ich sofort einen Termin bekommen, dann bei dem zuständigen Oberarzt. Und der hat mir dann den Befund mitgeteilt und wir haben das weitere Vorgehen besprochen.
Okay, das heißt, es ist dann nicht beim Lasern geblieben, sondern du brauchtest noch weitere Behandlungen.
Genau. Also dann war klar, das war eigentlich im Vorfeld ja so besprochen, wenn es eine Krebsvorstufe ist, dann wird man das voraussichtlich lasern können. Und wenn es aber doch ein Krebsbefund ist, dann muss man nachoperieren. Das war mir im Vorfeld klar. Und dementsprechend war mir eben bei dem Anruf, auch ohne dass sie das ausgesprochen hat, sofort klar, okay, es ist doch Krebs.
Wie ging das weiter? Bist du dann zeitnah operiert worden oder hat das noch eine Weile gedauert?
Nein, ich bin, ursprünglich hat man mir dann mittwochs einen Termin angeboten für die darauffolgende Woche, wegen der ganzen Voruntersuchung und auch immer noch Corona-Test und solche Geschichten. Und ich habe dann aber angesprochen, dass ich, ob es nicht möglich wäre, diesen Termin vorzuziehen. Und ich konnte dann freitags bereits operiert werden.
Oh, wow, okay. Was wurde denn da gemacht in der Operation? Also wenn du sagst, dass man lasert, um die Klitoris zu erhalten, dann hört sich das ja an, als würde es nicht möglich sein, wenn man operiert.
Genau.
Ach Gott.
Ja, aufgrund der Lage der Stelle oder der Lage des Tumors war es dann eben nicht möglich, das erhaltend zu operieren, sondern dann wurde eine Teilvulvektomie, so heißt das, durchgeführt und der Tumor wurde entfernt, die Hälfte der kleinen Schamlippen, der inneren Schamlippen und die Klitoris. Das war im Vorfeld klar, dass es dann nur so gehen kann.
Also für mich klingt das ganz, ganz grausam und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Heißt das, dir fehlt dann einfach dieses Stück oder wurde dann gleichzeitig irgendwie wieder aufgebaut? Also wie funktioniert das?
Nein, also bei mir ist kein Wiederaufbau gemacht worden, sondern bei mir ist das entfernt worden. Mhm. Also mir fehlt der vordere Teil.
Mhm. Das ist ja dann auch, eine ziemlich große Wunde. Wie funktioniert denn das danach? Also wenn du dann operiert wurdest, du bist ja sicherlich noch ein paar Tage im Krankenhaus, das wird doch nicht ambulant gemacht, oder?
Nein, das ist stationär gemacht worden. Und ich war, glaube ich, 2 oder 3 Tage im Krankenhaus, bin dann entlassen worden, bin natürlich vor Entlassung nochmal untersucht worden. Und die Ärztin hat dann auch gesagt, die Ärztin bei der Entlassuntersuchung hat mir dann auch gesagt, das ist eine sehr schöne Narbe geworden. Es wäre sehr symmetrisch und es wäre sehr schön gemacht worden. Und mir wurde auch angeboten, ob ich das sehen möchte. Und ich hatte aber entschieden zu dem Zeitpunkt, dass ich mir das erst angucken möchte, wenn die Narbe verheilt ist. Und dann bin ich entlassen worden mit ein bisschen Wundversorgung. Und die Fäden sind gezogen worden dann ein paar Tage später. Ja, und ich habe ein bisschen Hinweise gekriegt zur Hygiene, zur Wundversorgung, dass ich die Stelle spülen sollte nach dem Wasserlassen. Oder nach dem Toilettenbesuch, das habe ich jedes Mal gemacht. Genau. Und bin dann ein paar Tage später nochmal hin eben zur Nachuntersuchung. Ich glaube, es sind keine Fäden gezogen worden. Entschuldigung, das ist alles ein bisschen durcheinander auch. Das waren, glaube ich, selbstauflösende Fäden, genau. Aber ich war nochmal zur Nachuntersuchung und da wurde mir auch gesagt, das sieht soweit gut aus.
Meine Erfahrungen sind ja beschränkt auf das Kinderkriegen und ich weiß, dass ich da schon lange gebraucht habe, um mich von diversen Verletzungen zu erholen. Das, was du da durchgemacht hast, ist ja viel, viel größer als das, was ich mit meinen Kindern erlebt habe. Wie bist du denn damit umgegangen? Also du sagst gerade, Wasserlassen ging, Aber das muss doch geschmerzt haben ohne Ende, oder?
Das war sehr unangenehm, ja. Ich habe natürlich auch Schmerzmittel bekommen und ja, habe eben die Wunden versorgt. Ich habe Vorlagen benutzt. Ja, das wurde mir alles erklärt. Ich habe die Wunde gespült mit Wasser. Genau.
Aber konntest du denn laufen, sitzen, stehen?
Das ging irgendwann wieder, aber es war leider auch noch nicht damit zu Ende, dass ich zur Nachuntersuchung war.
Ach Gott.
Sondern ich habe dann auch irgendwann meine Periode bekommen. Man hatte mir gesagt, ich dürfte auch Tampons verwenden. Das habe ich mich aber nicht getraut, ehrlicherweise. Habe mich immer an die Hygienevorgaben gehalten, selbstverständlich. Ich wollte ja auch, dass das gut verheilt. Und habe aber dann, nach 14 Tagen ungefähr, habe ich dann gedacht, oh, muss das so sein? Ist das richtig, dass das immer noch so schmerzhaft ist und so unangenehm? Und bin dann nochmal zum Krankenhaus gefahren worden. Ich konnte noch nicht selber wieder Auto fahren. Ich konnte auch noch nicht gut sitzen und nicht gut laufen. Das heißt, ich war ja krankgeschrieben, auf der Couch gesessen, also auf weichen Kissen oder ja, auf so einer Art Sitzring. Genau, und bin dann aber nochmal ins Krankenhaus gefahren worden von einer Freundin und habe dann immer noch gedacht, ach, bestimmt bin ich nur ängstlich und das ist alles richtig so und die Wunde verheilt vernünftig. Und bin dann da in die Sprechstunde gegangen wieder und habe da mit einer Ärztin gesprochen in der Dysplasie-Sprechstunde im Krankenhaus. Die hat dann den Oberarzt dazu geholt für die Untersuchung und dann wurde leider festgestellt, dass ich eine Wundheilungsstörung habe und dass das eben alles nicht ordentlich verheilt ist. Und das war eigentlich auch ein sehr schlimmes Erlebnis, weil der Arzt mich dann untersucht hat auf dem gynäkologischen Stuhl und der hat sich die Wunde angeguckt und das Erste, was der gesagt hat, ist Scheiße. Und dann wusste ich ja, gut, dass ich nochmal hingegangen bin. Es ist nicht vernünftig verheilt. Und der hat auch sehr deutlich gemacht, dass das gar nicht gut aussieht durch seine Reaktion.
Ja, sehr empathisch.
Nein.
Unglaublich.
Und der hat mir dann eben erklärt, das muss nachoperiert werden. Das muss auch sofort gemacht werden.
Du Ärmste.
Musste dann auch da bleiben. Es muss nachgeschnitten werden. Die Wunde hatte sich entzündet, war nekrotisch und hat mir auch gesagt, das muss mehrfach nachoperiert werden, damit das gut verheilen kann. Und dann hat der Arzt mich gefragt, ob er denn für die Wunddokumentation ein Foto machen darf. Das habe ich bejaht und dann hat er mir das Foto gezeigt.
Und du hattest es dir vorher noch nicht angeguckt?
Ich hatte mir also die Narbe nicht angeguckt, direkt nach der OP, weil ich mir das ja anschauen wollte.
Oh Gott.
Nachdem das verheilt ist. Und der hat mir dann das Foto von dieser extrem entzündeten und nekrotischen Wunde gezeigt. Das war tatsächlich mit das Schlimmste.
Ja. Hat er dich gar nicht vorher gefragt? Der hat das genommen und hat dir das so bam?
Er hat ein Foto gemacht und hat also mit dem iPad oder mit einem Tablet hat das Foto gemacht und hat mir das gezeigt. Und durch meine Ausbildung wusste ich ein bisschen was über Wundheilung und wusste sofort, das ist gar nicht gut.
Aber ich bin ein bisschen sprachlos.
Ja, es war ein Albtraum.
Ja.
Also, ne, man muss ja, oder ne, es war schon sowieso sehr schwierig für mich, dass da jetzt so viel weggenommen wurde und dass da jetzt eine Narbe ist. Aber da war ja jetzt noch nicht mal mehr eine Narbe, da war ein Loch.
Oh Gott. Also du bist im Krankenhaus geblieben und wurdest direkt nachoperiert. Dann haben die versucht, das nekrotische Gewebe rauszuschneiden?
Ja, genau. Man hatte mir vorher gesagt, dass das wahrscheinlich mehrfach erfolgen muss. Das war glücklicherweise nicht der Fall. Also ich bin dann im Krankenhaus geblieben und bin, glaube ich, am nächsten Tag konnte ich schon operiert werden. Und dann ging es eben nur noch um Wundheilung. Also da ging es dann nicht mehr darum, dass die Narbe nachher schön aussieht, sondern nur, dass das nekrotische Gewebe entfernt wird und dass die Wunde vernünftig heilen kann.
War das dann der Fall?
Das war dann glücklicherweise doch der Fall. Also das heißt, das war die dritte OP innerhalb von 3 Wochen, die dritte Vollnarkose, diesmal auch mit Blasenkatheter, ja, liegen bleiben ein paar Tage, antibiotischer Infusion, also dann das volle Programm.
Ja, das heißt, du warst ein paar Tage länger im Krankenhaus.
Ich bin dann länger geblieben.
Hast du denn auch die Erfahrung gemacht, dass deine Krebserkrankung ja so selten ist und du auch da viel ärztliches Personal sich das anschauen wollte?
Ja, schon relativ viele. Da war ich aber tatsächlich auch, da hatte ich kein Problem mit. Da war ich offen für. Mir war es wichtiger, dass sich das jetzt regelmäßig jemand anguckt. Das heißt, mindestens einmal täglich kam jemand zur Visite und hat sich die Wunde angeguckt. Genau, und ich hätte eventuell auch schon 1-2 Tage früher gehen können. Das wollte ich aber diesmal nicht, weil ich sicher sein wollte, dass das jetzt gut verheilt und ich nach Hause gehen kann.
Ja.
Also da wollte ich lieber die Sicherheit haben, dass sich das regelmäßig jemand anguckt.
Verständlich.
Und darauf achtet, dass es diesmal gut verheilt.
Ja. Nachdem du dann nach Hause entlassen wurdest und nachdem der Körper sich dann wieder erholt hatte, ist es ja bei vielen so, dass es dann psychisch erst ankommt, was da alles in den letzten Wochen, Monaten, bei dir sogar Jahren so passiert ist. War das bei dir auch so und hattest du da psychologische Unterstützung?
Ja, ich habe, nachdem ich das erste Mal entlassen wurde, nach der ersten OP, hat mich dann zu Hause die onkologische Schwester angerufen aus dem Krankenhaus, weil die an den Tagen, als ich noch im Krankenhaus war, nicht im Dienst war. Und dann hatte ich mit der nochmal einen Termin. Die hat mir eine Informationsmappe gegeben, wo auch die Leitlinien drin waren zum Vulvakarzinom, nochmal Hinweise, auch der Hinweis auf eine Selbsthilfegruppe hier vor Ort für Frauen mit Krebserkrankungen, also nicht so speziell für Frauen mit Vulvakarzinom, sondern für an Krebs erkrankte Frauen. Und bei diesem Termin hatte ich auch ein kurzes Gespräch mit der Psychoonkologin des Krankenhauses. Und die hat mich dann bei meinem zweiten Krankenhausaufenthalt auch besucht.
Und die hatte ich aber jetzt nicht länger betreut, sondern das waren dann sozusagen nur diese 2 Termine, die du mit ihr hattest?
Ja, zunächst war das so. Also die hat mich vielleicht auch 2-mal besucht. Ich kann es nicht mehr genau sagen, weil der Nach-OP-Termin auch an Weihnachten war oder ganz kurz vor Weihnachten. Das heißt, ich war über Weihnachten im Krankenhaus. Da hatte sie mich, ich würde jetzt sagen, 2-mal noch besucht auf dem Zimmer. Und ich habe sie dann aber, nachdem es mir etwas besser ging zu Hause, dann nochmal angerufen und um weitere Termine gebeten. Das war auch möglich.
Ja.
Das war mir auch wichtig, das möglichst schnell, ja, auch psychoonkologisch zu besprechen oder ne, zu bearbeiten, weil ich nicht wollte, dass mir das später irgendwann mal auf die Füße fällt.
Ja, total verständlich. Das heißt, du warst in psychoonkologischer Betreuung und das hat dir auch geholfen. Also du hattest das Gefühl, dass du das alles ein bisschen besser verarbeiten kannst?
Ja.
Bist du denn danach zur Reha gefahren? Also ist das üblich, dass man danach auch zur Reha fährt? Ich kenne das jetzt sehr viel von Brustkrebspatientinnen. Du bist ja sozusagen die Erste, mit der ich jetzt tatsächlich darüber spreche, über ihre Erfahrungen bezüglich auf ein Vulvakarzinom. Von daher, vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen, wie das dann so weiterging.
Ja, ich bin aus dem Krankenhaus entlassen worden und man hat mir dann gesagt, dass ich über meine Gynäkologin dann eine Reha beantragen kann, weil ich nicht direkt zur Anschlussheilbehandlung gefahren bin. Anschlussheilbehandlung wäre ja direkt nach dem Krankenhausaufenthalt gewesen. Das war für mich auch nicht sinnvoll, weil ich da hätte gar nichts machen können. Da konnte ich nicht richtig sitzen, da konnte ich 50 Meter laufen, danach war ich fertig. Da hätte mir, glaube ich, die Anschlussheilbehandlung auch nicht so viel gebracht. Und ich habe dann im Januar direkt eine Reha-Maßnahme beantragt. Zusammen mit meiner neuen Gynäkologin. Ich habe nach dieser Geschichte sofort die Gynäkologin gewechselt.
Ja, absolut verständlich.
Ja.
Hast du denn diese Selbsthilfegruppe besucht, die da vor Ort bei dir war?
Nein, die habe ich gar nicht besucht, weil mir das Ja, erstmal haben mir auch die Termine mit der Psychoonkologin gereicht und die Anschlusstermine, die ich dann hatte. Und ich wollte erstmal die Reha abwarten und ehrlicherweise war es mir auch ein bisschen zu allgemein, weil es eben nicht speziell um Vulvakarzinom ging.
Das heißt, du hast dich bis zu der Zeit noch mit niemandem austauschen können, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat?
Ja.
Hat sich das bei der Reha geändert? Also wenn du sagst, du hast dann die Reha besucht, wie war das für dich?
Erstmal konnte ich ja, also habe ich den Antrag gestellt auf onkologische Reha und konnte zu dem Zeitpunkt noch keine Kliniken auswählen. Aber die AG Krebs, die für mich zuständig ist, die haben mir Informationsmaterial geschickt und verschiedene Reha-Kliniken, die in Frage kommen, und haben mir auch gesagt, ich kann das trotzdem mit aufschreiben. Und dann habe ich selber ein bisschen recherchiert und bin dann relativ schnell auf die Klinik Bad Oeynhausen gestoßen und habe das als Wunschklinik angegeben und auch nochmal telefonisch mit der AG Krebs besprochen. Und die Sachbearbeiterin kannte glücklicherweise auch diese Klinik schon. Da hatte ihr schon mal jemand drüber berichtet. Und es ist dann glücklicherweise so gewesen, dass ich auch die Maßnahme, die Reha-Maßnahme in der Klinik in Bad Oeynhausen machen konnte. Und die sind ja spezialisiert auf das Vulvakarzinom und haben spezielle Anreisetermine für Vulvakrebspatientinnen. Und das war das erste Mal, dass ich dann Kontakt zu anderen Betroffenen hatte.
Das heißt, du bist angereist und mit dir gemeinsam sind auch andere Frauen mit der gleichen Diagnose angereist.
Genau.
Wie war das?
Grundsätzlich war der Reha-Aufenthalt für mich sehr positiv und auch der Austausch mit anderen Krebspatienten und Patientinnen war sehr positiv für mich. Und der Austausch mit den anderen Vulvakrebspatientinnen war für mich sehr wertvoll.
Ja, das glaube ich.
Weil das eben Frauen sind, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
Hilft es dir denn, wenn du mit anderen Patientinnen oder speziell mit diesen Patientinnen auch darüber sprichst, was bei dir alles so passiert ist und was ja die anderen erlebt haben? Also hilft das bei der Verarbeitung?
Mir hat das auf jeden Fall geholfen, ja.
Hattest du dann für dich so eine Art Fahrplan, was du machen kannst, damit es, ja, dass es dir besser geht? Also ich hatte ja mit Schwester Birte schon gesprochen, die mir erzählt hatte, dass es schon lang dauert, bis man sich von so einer Erkrankung wieder erholt. Also ich gehe mal davon aus, dass du nicht danach gleich wieder arbeiten gegangen bist. Hast du gewusst, ja, wie du dir selber das Leben ein bisschen erleichtern kannst?
Ja, ich bin allerdings danach sofort wieder arbeiten gegangen.
Boah, Wahnsinn.
Und ich habe auch vor der Reha schon gearbeitet.
Okay.
Also ich hatte glücklicherweise die Möglichkeit, zuerst auch im Homeoffice zu arbeiten. Da sieht niemand, auf was für einem Stuhl ich sitze. Genau. Und deshalb habe ich auch vor der Reha schon wieder gearbeitet. Für circa 3 Wochen ungefähr. Genau. Oder etwas länger, glaube ich. Und habe dann auch nach der Reha wieder weitergearbeitet.
Ging es dir denn körperlich besser? Also konntest du dann wieder sitzen, laufen, stehen und so weiter?
Ja, also körperlich ging es mir dann wieder besser. Ich habe auch in der Reha für mich sehr viel mitnehmen können. Und ja, mir ging es viel auch darum, meine Ausdauer wieder zu verbessern. Also durch die 3 Operationen und 3-mal Vollnarkose und ja, zunächst wenig Bewegung, weil es einfach auch nicht ging und weil es einfach auch total anstrengend war und zum Teil schmerzhaft war, war ich körperlich auch nicht besonders fit. Da hat mir die Reha auf jeden Fall auch geholfen. Und ich konnte viele Sachen danach wieder machen. Aber zum Beispiel nicht Fahrrad fahren, weil ich nicht auf einem Sattel sitzen konnte.
Geht das jetzt wieder?
Jetzt kann ich wieder Fahrrad fahren, aber noch nicht so weite Strecken. Und es ist manchmal auch noch unangenehm. Also ich habe weiterhin auch Schmerzen in dem Bereich. Nicht nur beim Fahrradfahren, sondern auch Narbenschmerzen. Aber ich kann wieder Fahrrad fahren.
Konntest du dir das nach der Reha dann auch anschauen, deine Wunde, deine verheilte Wunde dann zu der Zeit? Oder war das immer noch so, dass du da irgendwie ein bisschen blockiert warst und das nicht anschauen wolltest?
Nein, ich konnte mir die Wunde anschauen und nachdem der Arzt mir das Foto ja gezeigt hatte, hatte ich dann ja schon das Schlimmste gesehen. Danach habe ich mir das auch zu Hause angeschaut, also bevor ich in die Reha gefahren bin, mit dem Spiegel, um für mich selber zu kontrollieren, dass es diesmal gut verheilt.
Ja, ja.
Und ich konnte aber in der Reha auch einen Termin mit der Gynäkologin machen und die hat mir mit einem Spiegel nochmal erklärt, was denn jetzt wo ist, weil ich zum Beispiel alleine nicht erkennen konnte aufgrund der OP-Narben und zusätzlichem Gewebe und ja, es sieht einfach sehr verändert aus nach der OP und ich konnte zum Beispiel nicht selbstständig sagen oder erkennen, wo denn jetzt mein Harnröhrenausgang ist. Sowas hat mir die Gynäkologin dann gezeigt in der Reha.
Ja. Wie machst du das denn, wenn du deine Periode hast? Kannst du dann jetzt wieder zum Beispiel Tampons und sowas benutzen?
Ja, das geht alles wieder. Bei mir ist es auch so, dadurch, dass es in dem vorderen Bereich der Vulva war, die Vagina in der Form nicht beeinträchtigt ist.
Ja, ja. Hast du denn da jetzt auch Gefühl drin oder ist das alles irgendwie taub?
Das kann ich gar nicht so genau benennen. Also es ist, ja, ich habe schon auch Schmerzen, also es ist nicht komplett taub. Aber es ist natürlich nicht so wie vorher.
Ja, klar. Hast du denn in deinem Leben was geändert seit deiner Krebserkrankung? Irgendwas, machst du irgendwas anders als vorher?
Ich versuche noch mehr auf mich zu achten. Ich habe mich vermehrt auch wieder um körperliche Fitness bemüht. Ich war vorher relativ fit und bin viel joggen gegangen. Ich bin bis zum Halbmarathon gelaufen auch. Da bin ich sehr weit von entfernt, aber ich betätige mich körperlich, damit ich körperlich fit bleibe. Ich habe mich in der ersten Zeit, auch nach der Reha, mit anderen Betroffenen ausgetauscht, auch über Kontakte, die ich über die Schwester Birte hatte aus der Reha-Klinik. Ich versuche ein bisschen mehr auf mich zu achten.
Ja. Hat sich denn also in der Beziehung zwischen dir und deinen Kindern oder dir und deinem Mann was geändert durch die Krebserkrankung? Also du hast das ja nicht verheimlichen können, so dass ich davon ausgehe, du hast das ja deinen Kindern, die ja nicht mehr ganz so klein sind, auch kommuniziert. Wie war das? Haben die Fragen gehabt? Ja, haben die das bewusst miterlebt?
Wir sind da von Anfang an sehr offen mit umgegangen. Also die Kinder haben ja auch mitbekommen, dass ich gelasert werden musste und dann kamen natürlich auch Nachfragen von beiden Kindern, ob das denn jetzt Krebs ist. Da bin ich ja davon ausgegangen, es ist kein Krebs. Das habe ich auch so kommuniziert, damit die sich nicht unnötig Sorgen machen. Und als dann aber der Anruf kam, dass es ein Vulvakarzinom ist oder der Krebsbefund kam, da konnte ich meinen Kindern das auch nicht verheimlichen. Also ich habe sofort natürlich meinen Mann angerufen und an dem Tag des Anrufs und auch in den nächsten Tagen habe ich sehr viel geweint. Ja, und das haben wir offen auch mit den Kindern kommuniziert. Ja, dass es einen Krebsbefund gibt. Wir haben das altersentsprechend kommuniziert oder ne, ich bin da nicht so sehr ins Detail gegangen, was genau entfernt werden muss oder ne, was da gemacht werden muss. Aber wir sind da schon offen und ehrlich mit umgegangen. Ja, und genauso offen und ehrlich habe ich aber auch kommuniziert und mache das auch nach jeder Nachsorgeuntersuchung, dass alles unauffällig ist oder dass der Befund gut ist oder ja, dass der Tumor eben vollständig entfernt werden konnte.
Heißt das, ihr seid so als Familie enger zusammengewachsen oder ist das eher so, also dass die Kinder jetzt auch irgendwie mehr ein Auge so drauf haben, dass es dir gut geht? Hat sich da irgendwie was verändert?
Wir waren vorher auch schon sehr eng als Familie und sehr offen. Also wir haben auch vorher über sehr viele Sachen auch offen gesprochen. Es war schon am Anfang so, dass die Kinder sehr fürsorglich auch mit mir umgegangen sind und ja, alle ein Auge drauf hatten. Also ich konnte am Anfang ja auch wirklich nicht viel machen. Ich habe sehr viel auf der Couch gesessen oder gelegen. Die Kinder haben natürlich auch mitbekommen, dass es mir nicht immer gut ging. Also alle, die Kinder und auch mein Mann, haben mich sehr unterstützt und es hat unsere Beziehung eher noch enger gemacht.
Ja, das ist schön. Kannst du denn jetzt, nachdem das Ganze jetzt 2 Jahre her ist oder fast 2 Jahre her ist, dein Leben wieder halbwegs normal leben? Also hast du wieder, naja, so eine Struktur im Alltag und Halt in dir? Oder ist es so, dass dir die ganze Zeit die Angst im Nacken sitzt?
Nein, ich habe schon Struktur, dadurch, dass ich auch schnell wieder gearbeitet habe und auch die Kinder natürlich Programm haben und wir als Familie Programm haben, ja, hatte ich sehr schnell auch wieder Alltag. Mhm. Jetzt ist es so, dass ich ja alle 3 Monate zur Kontrolluntersuchung muss oder zur Nachsorgeuntersuchung muss. Das mache ich immer im Wechsel bei der Gynäkologin und in der Dysplasie-Sprechstunde, weil die dort einfach nochmal genauer untersuchen können. Die machen auch jedes Mal den Essigtest und die Untersuchung mit dem Kolposkop. Und immer, wenn es Richtung Untersuchungstermin geht, ist die Angst auch wieder da.
Also das ist doch was einen weiterhin begleitet.
Ja, das begleitet mich schon. Ich habe auch nicht unbedingt das Gefühl, dass es weniger wird. Aber es ist jetzt so seit ein Dreivierteljahr. Und bisher sind die Untersuchungen immer alle unauffällig. Aber sobald es in Richtung des Termins geht und an dem Tag des Termins, ist die Angst auf jeden Fall da. Da gehen die Ärzte, die ich jetzt habe, aber auch sehr empathisch mit um.
Ja.
Und die Angst ist auch sofort wieder da, wenn ich irgendeine Veränderung spüre. Also wenn ich irgendwo einen Juckreiz habe oder ich habe Anfang diesen Jahres was ertastet, was dann glücklicherweise unauffällig war. Da ist nochmal eine Biopsie entnommen worden. Da war sofort die Angst wieder sehr groß.
Also absolut verständlich. Liebe Silke, ich danke dir, dass du deine Geschichte so erzählt hast, dass du von deinen Erfahrungen berichtet hast. Und so ein Vulvakarzinom ist ja, hatte ich ja schon gesagt, sehr selten mit ungefähr 3500 Neuerkrankungen im Jahr. Und ja, von daher danke ich dir ganz besonders, dass du genau darüber mit mir gesprochen hast. Und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Gerne. Danke für das Gespräch.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.